Wollen wir uns jetzt duzen am Ende? Ich würde Sie gern duzen dürfen.
Ja, natürlich, du darfst mich duzen und ich dich dann aber auch.
Ja, na klar.
Ja, unbedingt. Ja, das gegenseitig, ja.
Ich bin Matze.
Ja, Martin.
Ja, schön. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist heute wieder Heineken. Ich trinke am liebsten, das wisst ihr schon, das Heineken 00. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und am liebsten trinke ich das zum Feierabend mit den Kolleginnen oder Freunden auf dem Bordstein, direkt vor dem Büro oder vor zu Hause. Das geht jetzt nicht, also das echte Feierabendbier trinken, das geht jetzt nicht. Was aber geht, ist das virtuelle Feierabendbier und das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gemacht. Das geht dann ganz einfach. Jeder besorgt sich für sich sein eigenes Heineken oder gleich direkt ein Heineken Sixpack und dann verabredet man sich per Zoom oder Hangout und trinkt dann gemeinsam, stößt dann einfach gegen den Bildschirm an. Das schmeckt genauso gut, macht auch Spaß. Und was man auch machen kann, was ich sehr empfehlen kann, man kann sich auch mal mit Leuten zum virtuellen Feierabendbier verabreden, die man ewig nicht gesehen hat, die in einer anderen Stadt leben, in einem anderen Land. Die sind jetzt genauso zu Hause wie man selbst und die haben jetzt genauso Zeit und Lust auf ein Feierabendbier. Das habe ich zumindest in den letzten Wochen gemerkt. Also verabredet euch zum virtuellen Feierabendbier mit Heineken. Vielen herzlichen Dank an Heineken für die letzten Wochen. Ihr habt mich gut in den Feierabend gebracht nach wie vor. Und vielen herzlichen Dank auch für den Support hier. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Martin Suter. Martin Suter zählt zu den bekanntesten Autoren im deutschsprachigen Raum. Mein erstes Buch von ihm war Die dunkle Seite des Mondes. Ein Buch, was ich nie vergessen konnte und zu den Büchern zählt, die ich am häufigsten verschenke und weiterempfehle. Irgendwie kann jeder etwas mit Martin Suters Büchern anfangen. Manchmal hat man einfach nur eine gute Zeit im Zug, während man seine Almen-Krimis liest. Und manchmal ist es ein Buch für die Ewigkeit, wie Die dunkle Seite des Mondes. Martin Suter ist am Sonntag, dem 29. Februar 1948 geboren. Ein doppeltes Glückskind also. Bis 1991 arbeitete er als Werbetexter und Creative Director. Er schrieb 15 Jahre eine extrem erfolgreiche Business-Kolumne, die hieß Business Class. Und erst mit Mitte 40 traut er sich, sich komplett der Schriftstellerei zu widmen. Seine Romane heißen Small World, Lila Lila, Die dunkle Seite des Mondes, Der Koch und Elefant. Sie sind international große Erfolge. Viele Bücher wurden auch verfilmt. Wir sprechen per Zoom zwischen Zürich und Berlin ausführlich über das Schreiben. Von jemand, der so viele Bestseller geschrieben hat, wollte ich wissen, wie er das so macht. Herr Suter teilt einige seiner Regeln und Prinzipien. Er erzählt, wie er auf seine Ideen kommt, wie er Schreibblockaden begegnet und wie er es schafft, so produktiv zu sein. Ich wollte wissen, ob er es bereut, erst so spät mit der Schriftstellerei begonnen zu haben und was sein wiederkehrendes Motiv ist. Wir reden über seinen Pioniergeist, seine verschiedenen Identitäten und über den Moment, wenn das Glück das Glückskind verlässt. Das Gespräch war ein bisschen wie seine Bücher, finde ich. Es war launig, unterhaltsam, tiefsinnig und es gab auch ein paar überraschende Wendungen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Martin Suter. Sie haben am Anfang von Corona, das habe ich in einem anderen Interview gehört, einen Stundenplan gemacht. Und das ist jetzt, naja, ich würde sagen, 6 Wochen her. Wie sieht's jetzt aus mit dem Stundenplan? Wie hat das geholfen? Oder
nicht? Hat sich ein bisschen anders eingependelt, aber es ist schon noch so, dass wir uns mit Kochen abwechseln und dass wir, aber wir halten uns auch nicht mehr fest an die Zeiten. Wir gehen auch mit dem Hund ein bisschen spazieren, aber das auch, wenn wir gerade Lust haben. Also wir hatten gedacht, wenn wir nicht völlig verwahrlosen wollen, dann müssen wir so irgendetwas Formelles machen. Aber wir sind noch nicht verwahrlost und es ist nicht mehr so formell.
Aber mussten Sie das auch machen, weil Sie so Unterricht geben mussten zu Hause? Also hatten Sie das auch, das Homeschooling?
Ja, schon, aber wir geben keinen Unterricht. Auch wir helfen unserer Tochter auch nicht mit den Schulaufgaben, weil das gibt immer sofort Streit. Da haben wir mal beschlossen, das ist die Aufgabe des Lehrkörpers und die sollen das machen und wir haben dann Frieden zu Hause.
Welche neuen Gewohnheiten haben Sie in der letzten Zeit kultiviert, also in dieser Corona-Zeit?
Neue Gewohnheiten. Ich würde gerne später aufstehen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Also ich bin immer der Erste der Familie, der aufsteht. Ich muss vielleicht das anders sagen. Für mich ist dieses Eingesperrtsein zu Hause gar kein besonderer Zustand. Ich bin eigentlich meistens zu Hause. Ja. Das ist der Beruf des Schriftstellers. Also ich bin ja nicht mehr Reisejournalist, der immer wohin gehen muss. Also ist mein Leben eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich wie früher.
Können Sie gut Abläufe ändern? Also brauchen Sie sehr die Struktur, die Ordnung oder geht das gut mit neuen Gewohnheiten?
Nein, ich kann eigentlich schon gut andere Gewohnheiten machen. Ich habe mir die Frage auch gestellt, weil die Sibylle Berg hat Ihnen gesagt, es sei etwas vom Schwierigsten, mit seinen Gewohnheiten zu brechen. Mhm. Und das finde ich überhaupt nicht. Bei mir ist es ja schon so. Also ich habe schon gerne Gewohnheiten, aber ich finde es nicht schlimm, dass plötzlich zu ändern, weil es ist ja auch ein Thema, das mich beschäftigt, wer bin ich und wer könnte ich noch sein? Die Identitätsfrage, das ist eine interessante Frage für in der Literatur. Oder? Ich habe viel über Identität geschrieben, weil es ja eines der literarischen Konzepte ist, dass der Protagonist sollte am Schluss ein anderer sein als am Anfang. Also das ist eines dieser dramaturgischen Konzepte. Nicht alle sind so. Aber die Frage der Identität, die hat mich immer beschäftigt. Und die war früher, war das viel strenger. Das war ja, wenn einer Schmied war, dann war er gekleidet wie ein Schmied. Und wenn einer Graf war wie ein Graf, oder? Und heute ist, wenn einer Bankdirektor ist, kann er auch am Wochenende in der Lederkluft und der Harley Davidson daherkommen. Das Spiel mit den Identitäten ist ja ein beliebtes und deswegen glaube ich oder habe ich nicht so Probleme mit dem Ändern von lieben Gewohnheiten.
Und haben Sie rausgefunden, wer Sie sind?
Nein. Ich habe einen großen Helden, der Somerset Maugham, das ist mein Lieblingsautor, auch was er denkt über Literatur, wie wichtig es ihm ist, dass Literatur auch unterhaltsam ist, das ist mir auch wichtig. Also der Vorwurf, dass es Unterhaltungsliteratur ist, der freut mich immer, der trifft mich nicht. Und den Somerset Maugham, da habe ich schon ganz früh habe ich seine Biografie gelesen und andere Sachen. Und erst vor etwa vielleicht 2 Jahren bin ich auf ein Zitat von ihm gestoßen und das habe ich hier aufgehängt. Manchmal blicke ich ratlos auf die verschiedenen Seiten meines Charakters. Ich erkenne, dass ich aus mehreren Personen bestehe und dass die Person, die im Augenblick die Oberhand hat, unweigerlich einer anderen weichen wird. Aber welche ist mein wahres Selbst? Alle diese oder keine? Das könnte von mir sein.
Ja, das glaube ich.
Ja, das hat mich sehr berührt, als ich auf das Zitat gestoßen bin. Auch andere Zitate, aber das ist eines, das mich, besser kann man es nicht sagen.
Und wenn Sie sagen, wer könnte ich noch sein, ist das eine Frage der Persönlichkeit, also welche Persönlichkeiten kann ich noch entwickeln, welche neuen Charaktereigenschaften oder was kann ich noch erreichen? Was schließt diese Frage ein?
Ja, es ist eigentlich nicht etwas Aktives, das ich suche. Heute bin ich mal ein anderer oder so. Aber ich habe lange mit meiner Familie in Guatemala gelebt und in Ibiza. In Ibiza habe ich Landwirtschaft gemacht, Wein gekeltert. Da war ich so ein Bauer ein bisschen. Und dann manchmal ging ich auf Lesereise nach Deutschland und in die Schweiz. Dann war ich ein korrekt gekleideter, gut Literat. Vielleicht die Literaten haben heute nicht mehr so Krawatten wie früher. Aber das war eine andere Rolle. Und in Guatemala war es auch da haben wir Kaffee angebaut, nicht viel. Also die Leute stellen sich immer so Kaffeeplantagen vor. Das war einfach ein Garten, ein großer, von, ich glaube, 4000 Quadratmeter. Aber das hat genug Kaffee gegeben für uns und ein paar Freunde noch. Das sind so verschiedene Rollen, die man spielt. Mir ist das auch schon aufgefallen, als ich in der Werbung war, da hatte man Präsentationen, da ging man gestylt zum Kunden und sprach allerlei Unsinn. Und dann ging man zurück, vielleicht noch die sonst dabei waren. Ich erinnere mich an viele solcher Szenen, dann geht man zurück in seine Stadt und in eine Gartenwirtschaft und zieht die Krawatte aus und isst einen Serbela und trinkt ein Maß oder zwei. Das sind ganz andere Rollen, oder? Die man mit großer Selbstverständlichkeit spielt.
Nee, und auch gar nicht so bewusst.
Ja, es ist nicht so bewusst, aber plötzlich hat man dann wurde das ein Thema. Auch andere Leute machen einen darauf aufmerksam. Du bist doch ein Künstler, wieso kleidest du dich wie ein Manager? Oder so. Und dann denkt man, ja, ist das so bestimmend für den Charakter? Und meine ersten drei Romane, ich habe mal mehr als Witz gesagt, das sei meine neurologische Trilogie. Und weil eben die Leute die Identität verloren haben, oder? Der erste durch Alzheimer, der zweite durch einen Pilztrip, der dritte durch einen Schlag auf den Kopf und eigentlich noch der vierte von Lila Lila, dadurch, dass er sich total verliebt hat und hat auch seine Identität dadurch verloren, ist ein anderer geworden, nämlich ein erfolgreicher Schriftsteller.
Das mochte ich sehr.
Getan hatte.
Ja, oder dass man Manuskript gefunden hat.
Genau. Das schreibe ich übrigens weiter jetzt, wenn ich da das erwähnen darf. Als Lila Lila herauskam, da waren viele, plötzlich das Publikum viel jünger an den Lesungen, kamen dann die 16-jährigen Girls und haben sich fotografiert mit mir. Ich bin mir vorgekommen wie der Leadsänger einer Boygruppe. Und dann haben die immer gefragt, warum geht es denn so traurig aus? Die trennen sich. Und ich habe dann begonnen zu sagen, ja, ich bin noch in Kontakt mit denen und ich glaube, das kommt schon noch gut. Und jetzt versuche ich ja meine Website mit meinen Büchern zu verzahnen und habe jetzt bin auf die Idee gekommen, Romane weiterzuschreiben. Und jetzt bin ich dabei an Lila Lila, das setzt sich jetzt fort und ich werde so in, ich weiß nicht wie lang, es gibt vielleicht nicht einen neuen Roman, aber es gibt so ein paar Kapitel mehr. Und dann sieht man, was ist denn aus denen geworden und wie ist das weitergegangen. Und was ist aus denen geworden, das soll eine Rubrik werden in einer Website.
Das ist ja, gibt es ja diese berühmte auch, was macht eigentlich in den Klatschzeitungen,
ja,
okay. Immer auf der letzten Seite und das ist ja. Eigentlich so eine schöne, eine etwas intellektuellere Auseinandersetzung damit.
Genau. Ja, das hat mir auch immer gefallen, das was macht eigentlich die Sache. Und ich wollte es immer mal ein bisschen veräppeln, nämlich Leute, die voll im Trend sind. Also, was macht eigentlich Angela Merkel? oder so, einfach für ganz berühmte. Wie heißt der Sänger? Oder der ehemalige Fastsänger und der Musiker, der den Superstar-Wettbewerb leitet. Deutschland sucht den Superstar.
Dieter, was macht eigentlich Dieter Bohlen?
Genau, ja. Was macht eigentlich Dieter Bohlen? Das wäre doch eine gute Kolumne.
Was macht eigentlich Dieter Bohlen? Das ist aber an sich schon eine gute Kolumne sowieso.
Genau, ja, und das würde ihn auch sehr treffen, oder?
Das würde ihn, ja. Wenn man nicht wüsste, was er gerade macht. Das wäre schon sehr, sehr, sehr gemein, ja, das stimmt. ich würde gerne nochmal auf die Identitätsfrage zurückkommen wollen. Mhm. Wann sind Sie zuletzt oder haben Sie gemerkt, dass Sie jemand anders geworden sind, dass da eine neue Identität dazugekommen ist?
Also eine große Veränderung war natürlich, als ich Vater wurde, ja, auf die alten Tage. Das war schon ein ganz, und ist das geblieben, ein ganz neues Gefühl. Und da war ich schon jemand anders. Anderer.
Wie lange ist das her jetzt?
Das ist jetzt bald 14 Jahre her.
Ah, jetzt ist spannende Zeit sozusagen. Ich verstehe, warum ja, Sie nicht bei den Hausaufgaben helfen.
Ja, ja.
Verstanden. Und das war das letzte Mal, dass Sie so eine große Veränderung erlebt haben? Also so eine neue, es kommt ja klar, steht ja dann plötzlich Vater noch in der, oder Familienvater in der Beschreibung für einen selber drin.
Ja, und auch die Rolle ist natürlich eine andere. Das ist radikal.
Darf ich Sie fragen, wie Sie als Vater sind, oder ist das zu privat?
Wie ich bin als Vater? Ich glaube, ich kann mich nicht durchsetzen. Das ist das, was meine Frau mir vorwirft und meine Tochter freut.
Ich habe einen Freund, der mir das neulich auch beichtete, der sagte, also ich habe einen Sohn und er hat eine Tochter und er sagte neulich, sie kann machen, was sie will. Sie hat mich, sie ist fünf und sie hat ihn absolut in der Hand und er kann nichts dagegen tun und er weiß es und er hat im Grunde schon aufgegeben, dass er etwas dagegen tun kann. Er meint, es ist aussichtslos.
Ja, also wenn ich versuche manchmal was dagegen zu tun, aber es gibt große Konflikte. Und dieses lammfromme Mädchen hat dann einen Wortschatz. Wenn wir streiten, das sind Schimpfworte, die ich gar noch nicht kenne und ich kenne viele.
Und freuen Sie sich dann?
Ob ich mich freue dann?
Ja, na, es ist ja so, manchmal gibt es ja so ein, also das ist bei mir noch so, unser Sohn ist 7 und es gibt auch schon ab und zu Wörter, die er gegen uns benutzt und es gibt ja da auch zwei Rollen, die Rolle, die ich dann ihm gegenüber spiele und die Rolle, die ich mit meiner Frau dann aber habe, dass wir innerlich lachen und natürlich uns darüber erfreuen, welches Wort da jetzt gerade rauskommt oder welche Formulierung, gleichzeitig aber natürlich erbost sind, dass wir so genannt werden. Aber es ist manchmal eben auch so eine richtige Freude über dieses, dass da so viel passiert und dass da so, das ist ja auch, ich finde es ja wahnsinnig kreativ, was da manchmal rauskommt. Also das,
ja, das ist wahr. Ja.
Deswegen freue ich mich da sehr oft noch. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin erst im Alter, im Level 7. Sie sind im Level 14. Das ist noch eine andere Nummer, würde ich sagen.
Ja, das wird dann, aber es hat schon relativ früh begonnen. Ja, so, ich erinnere mich an ein Schimpfwort, das mein leider schon länger verstorbener Freund Daniel Schmid als Kind erfunden hat, wenn er seine Mutter oder das Kindermädchen beschimpft hat. Dann war das du dumme Pipi-Kaka-Frau. Und das hat er auch später manchmal noch benutzt. Das fand ich so lustig, ja.
Ich würde nochmal diese Zeit, in der Sie jetzt oder der wir jetzt alle sind, und weil Sie das, also ich glaube, das, was immer über Sie gesagt wird, sind zwei Sachen. Der sieht immer so gut aus, ist immer so toll gekleidet. Und die andere Sache ist, der kann so Sachen so gut umschreiben und beschreiben. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie Sie diese Zeit jetzt beschreiben würden, in der wir jetzt gerade leben.
Ich bin eben gar nicht so ein guter Live-Reporter. Ich kann Dinge erst beschreiben, wenn sie geografisch und zeitlich eine gewisse Distanz haben. Mhm. Jetzt gerade den Moment, ich glaube, wenn das vorbei ist, falls es je vorbeigeht, ginge es dann besser. Ich merke, dass es mir gar nicht so schwer fällt. Also das geht so weit, dass ich manchmal denke, oh, wenn dann das wieder vorbei ist, ist das auch ein bisschen schade. Oder? Die Reduktion der Verpflichtungen, das Gefühl, am Sonntagabend ist nicht morgen, ist dann wieder Wochentag, oder? Mhm. Man vergisst ja auch, was für ein Tag das ist. Also ich musste heute Morgen meine Tochter fragen. Ich habe gesagt, ist heute Donnerstag? Sie sagt, nein, Dienstag. Also zwei Tage habe ich mich vertan. Oder auch das Gefühl, dass Wochenende sei und dabei ist es ein ganz eben nicht normaler Tag. Es ist auch kein Urlaubsgefühl. Mhm. Man macht ja, also ich arbeite sowieso jeden Tag. Ich schreibe, ich habe meine Website, die viel Arbeit macht. Ich bin an einem neuen Roman. Ich schreibe Lila Lila weiter. Ich spiele Poesie, Ping-Pong.
Unter Monika auch ab und zu?
Unter Monika auch ab und zu, ja.
Und gibt es bei Ihnen Unterschiede zwischen den Wochentagen? Also gibt es so den Martin-Suter-Sonntag? Ach, hier mache ich aber mal nichts. Heute mal Jogginghose, kurze Hose. Oder schreiben Sie wirklich jeden Tag?
Ich schreibe eigentlich schon jeden Tag. Ich habe versucht, am Sonntag weniger zu schreiben, aber es gelingt mir nicht so gut. Ich versuche auch, früher habe ich viel in der Nacht gearbeitet, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Also ich kann relativ lange schreiben. Es gibt Kollegen, die sagen, ich kann höchstens 2 Stunden im Tag schreiben. Und ich sage immer, wie ab da wird ja nie was fertig und 2 Stunden im Tag. Ich bin viel zu ungeduldig, oder? Ich kann nicht ein Buch anfangen und denken, ja, ich so in 4, 5 Jahren habe ich dann das fertig. Es würde mich auch langweilen, immer am gleichen Stoff, an der gleichen Geschichte zu sein.
Also Sie wechseln die ganze Zeit auch, während Sie, also haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist ja einerseits Webseite, andererseits Lila Lila, dann gibt es einen neuen Roman. Also wechseln Sie, während Sie schreiben, also an den Stoffen, oder arbeiten Sie immer nur an einem Stoff zu einer Zeit und dann ganz schnell?
Eigentlich nur an einem Stoff zu einer Zeit, aber das hat sich jetzt, das ist eine Veränderung, die passiert ist, aber die hat mit der Webseite zu tun. Ich habe das früher auch mal gemacht. Ich habe auch früher jede Woche eine Business-Class-Kolumne geschrieben und jeden Monat einen Gary Weibel und dann eben die Romane. Das ging schon, aber da habe ich vielleicht schon noch ein bisschen disziplinierter gearbeitet.
Wollen wir mal, wie so ein Martin-Suter-Buch entsteht, mal so durchsprechen?
Ja.
Haben Sie da Lust drauf?
Ja, mal schauen.
Mal gucken.
Ob ich es noch weiß.
Wenn nicht, dann können Sie ja sagen, die Verbindung ist jetzt sehr, sehr schlecht gerade. Das geht gar nicht mehr. Sie sagt mal, Sie können kein Buch oder schreiben kein Buch mehr, wo Sie nicht, wenn Sie den Anfang schreiben, das Ende schon wissen. Ist es immer noch so?
Ja. Ich habe eine Kolumne geschrieben, da wusste ich das Ende nicht. Und ich habe sie nicht zustande gebracht. Ich musste sie am Schluss wegschmeißen und eine neue schreiben. Ich sage immer, ich habe immer diese Theorie dazu, dass man eine Geschichte schieben und ziehen muss.
Erklären Sie mir das?
Also ich stehe hinten an der Geschichte und stoße sie voran. Und dann stelle ich mich aber vor die Geschichte und ziehe sie zu mir. Ich muss mehr wissen in der Art, wie ich schreibe. Ich muss mehr wissen als die Leser über die Geschichte. Ich muss wissen, wo sie hinführt. Ich muss wissen, woher sie kommt und wohin sie geht. Und ich kann dann in der amerikanischen Drehbuch-Theorie, da gibt es einen McKee, der sehr berühmt ist. Der hat viele so Sachen auf den Punkt gebracht, wie man schreibt. Und es gibt das Setup und das Payback, oder? Wenn man eine Geschichte erzählt, dann muss man irgendetwas, eine Episode, eine Pointe oder so, das muss man vorbereiten. Und dann später muss man das Payback, also muss man das auflösen. Ich kann nichts vorbereiten, wenn ich nicht weiß, wie es sich auflöst, oder? Mhm. Und da habe ich mal, der Genscher hat mal in einer Talkshow etwas gesagt, das mir gefallen hat. Das war jetzt nicht mein, ich war jetzt nicht ein Genscher-Fan, aber irgendwie hat er mir, er war eine Figur, oder? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, wenn man nicht weiß, wohin man will, kommt man auch nie an. Mhm. Das ist bei einer Geschichte so. Ich habe meinen dritten Roman, den ersten habe ich nicht beendet, aber dem Verlag geschickt und wollte ihn beenden, die haben ihn aber nicht so geschätzt. Dann kam Small World und dann habe ich einen geschrieben, der hieß Die Gedächtnislagune. Da habe ich einfach fröhlich drauf losgeschrieben, aber nicht gewusst, wie das endet. Und es ging nicht. Also er wurde fertig, aber nie veröffentlicht.
letzter Roman ist Elefant gewesen. Ja. Und wenn wir den mal so als Beispiel nehmen, da hatten Sie das, die Idee, also dieses Bild des pinken Elefanten, des leuchtenden Elefanten, das sagten Sie mal, es ist schon 10 Jahre alt gewesen und schlummerte so in ihn rum. Und dann haben Sie irgendwann angefangen, sich darum zu kümmern. Wie kommen solche Themen zu Ihnen? Also jetzt also nehmen wir mal zu den Elefanten. Okay, es hat Ihnen Professor Dr. Matthias Jucker gesagt.
Ja, auch gut vorbereitet, ja.
Und deswegen, also da ist es relativ, also da gibt es so eine Geschichte, aber warum zum Beispiel schreiben Sie das dann nicht eher? Warum dauert das 10 Jahre, bis Sie dann den Elefanten rauslassen?
Also das war eine etwas eine Ausnahme, dass mir jemand etwas sagt und dass ich eine Idee von jemandem bekomme. Und vielleicht, ich wusste einfach nicht, was ich aus dieser Information machen soll. Ich habe einfach immer diesen rosaroten Elefanten gesehen, diesen kleinen. Habe dann auch später das Erleuchtet dazu gerichtet, weil das gab es dann inzwischen in der Wissenschaft, leuchtende Tiere. Zweimal habe ich gedacht, jetzt schreibe ich die Geschichte vom Elefanten. Und beide Male ist mir was anderes dazwischen gekommen. Monte Cristo war eine Geschichte, da entdeckt ein Journalist zufällig 200 Frankenscheine mit der gleichen Seriennummer. Und der macht das tatsächlich, der fängt an zu recherchieren, wie ist das überhaupt möglich, und kommt dann hinter einen riesigen weltumspannenden Finanzskandal. Und als ich mit dem Elefanten anfing zu schreiben, kam mir plötzlich diese Idee von den zwei Banknoten mit den gleichen Nummern. Und ich weiß nicht, woher die kam. Aber dann habe ich gearbeitet am Elefanten und immer kam mir diese Banknote dazwischen oder kamen mir diese Banknoten dazwischen. Aber ich dachte, okay, dann lege ich den Elefanten mal beiseite und schreibe ein Drehbuch über die Banknoten. Das habe ich viel schneller geschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, weg mit dem Elefanten, jetzt musst du erst die Geschichte, weil ich wurde immer abgelenkt durch die andere Geschichte.
Das heißt, Sie gucken, was da hochkommt und sagen dann auch irgendwann, okay, ich habe jetzt hier keine Ahnung, eigentlich will ich den Elefanten schreiben, aber jetzt kommen hier die Banken und also die Bankgeschichte und das ist jetzt dringender und deswegen gehe ich dem dann nach.
Ja, aber das war auch eine Ausnahme, ist mir sonst nicht passiert. Das erste
Verdammt,
Mal
hat mir eine so viel Neues bei Ihnen.
Nein, sonst, ja, denke ich, kommen mir die Ideen schon hier an diesem Schreibtisch oder damals in Guatemala oder auf Ibiza damals. Ja, also Ideen kommen mir beim Arbeiten normalerweise. Das, wenn man eine Regel suchen würde, wäre es die. Aber es passiert immer wieder, dass ich so, ja, dass es Ausnahmen gibt. Ich bin jetzt an einer Arbeit, da hat mir ein Journalist hat mir gesagt, warum haben Sie eigentlich die neurologische Trilogie aufgegeben? Wieso schreiben Sie nicht weiter an der Neurologie? Da gäbe es so viel, oder? Und ich hatte auch so ein Projekt, eine Frau, eine Schauspielerin, hatte eine Krankheit bei der er immer unglaublich schwindlig war. Also das muss furchtbar sein, immer im Schwindel leben. Und dann hat sie mal irgendwie ein Gerät ausprobieren dürfen, so von einer Forschungsgruppe, die den Schwindel aufgehoben hat. Aber dieses Gerät hat auch andere Sachen gemacht. Die hat auch manipuliert. Die hat auch, also man konnte mit dem Gerät die Menschen steuern. Und sie wollte dann so ein Gerät haben, unbedingt. Und das war eine amerikanische Forschungsgruppe. Und irgendwie hat sie dann gesagt, da ist sie. Da sind die Geheimdienste dahinter. Das plötzlich gab es keine Informationen mehr darüber. Ich hatte vom Internet, sie hat mir Links gegeben. Und ich habe die Sachen gefunden und dann plötzlich waren die nirgends mehr zu finden. Und sie hat gesagt, ah, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Und eine Zeit lang glaubte ich auch daran. Und das lag jetzt auch ganz lang auf der Seite. Und jetzt bin ich nicht an der Geschichte, sondern an einer anderen Geschichte. Aber ich schreibe tatsächlich jetzt nach 20 Jahren, als ich das angefangen habe, wieder einen neurologischen Roman.
Ah, wie spannend. Es hört sich auch sofort, als Sie das erzählt haben, sofort nach einem Buch an. Also ich wusste zwischendrin, als Sie davon erzählt haben, gar nicht mehr, ist es jetzt noch die Wahrheit oder hat hier schon die Geschichte angefangen? Also deswegen eine gute Spur auf jeden Fall.
Habe ich noch niemandem erzählt. Da haben Sie jetzt ja wirklich einen Scoop.
Einen Scoop. Naja, es ist jetzt natürlich sofort, jetzt fangen die Leute an zu googeln, dann kommen sie auf die Webseiten, dann kommt der amerikanische Geheimdienst und sofort. Also ja, jetzt wird was passieren. Ich glaube, Sie haben gerade gesagt, dass die Ideen bei der Arbeit kommen. Das heißt, Sie sitzen jetzt nicht irgendwo, also wenn Sie ein Buch fertig haben, am Pool und freuen sich über ihre gelungene Geschichte, sondern sie schreiben und schreiben und schreiben und dabei kommen Ideen und diese verfolgen sie dann und dann kommt irgendwann mal ein Buch raus und eine Kolumne und so weiter und so fort. Oder also
nein, wenn ich ein Buch fertig habe, dann ist eine andere Phase, dann kommt der andere Sutter zum Zug, nämlich der die Promo macht, der Lesereisen macht, der Talkshows macht und so. Man muss ja auch das vermarkten, wenn man das Glück hat wie ich, dass man einigermaßen interessant ist für die Medien, dann kann man ja auch Medienauftritte machen und so. Das ist auch das Bücherschreiben ist ein ziemlich einsamer Job. Und dann genieße ich es eigentlich auch, mal wieder der Mittelpunkt der Party zu sein. Ich bin auch immer gerne nach Frankfurt an die Buchmesse gegangen. Früher, da viele meiner Kollegen sagen, oh, jetzt wieder diese Buchmesse. Ich habe es ja immer genossen. Oder? Man ist dann mal einen Moment lang total wichtig. Und dann ist man wieder total vergessen. Das ist.
Und dann muss man wieder zur Tochter.
Ja, gut. Also seit ich Vater bin, habe ich die Lesereisen immer so organisiert, dass ich am Wochenende zu Hause bin. Sie haben mich nach dem Wochenende gefragt. Das versuche ich schon ein bisschen heilig zu halten. Aber es ist so, dass ich schon eine Schreibzeit habe und eine Promo-Zeit.
Wenn Sie in der Schreibphase sind, nehmen Sie sich dann für so einen Tag vor, wie viel Sie schreiben? Haben Sie dann so einen Ablauf für so einen Tag? Sie haben erst schon gesagt, 9 Uhr geht es ungefähr los und wenn die Kollegen nach 2 Stunden wieder rausgehen, dann bleiben Sie am Ball.
Dann schreibe ich so bis um eins und dann esse ich was und dann so um zwei wieder bis. Ich versuche immer, den Aperitif mit meiner Frau zu trinken. Und das war, in Guatemala war das, da wird es früh dunkel. Da habe ich immer gesagt, ja, ein Sonnenuntergang mit einem Gläschen mit meiner Frau, das, so möchte ich das haben, aber dann wird es halt in den Tropen, um 6 Uhr wird es dunkel, dann schaffe ich das nicht jedes Mal.
Das heißt, Sie schreiben dann wirklich von 9 Uhr sitzen Sie dann an einem Schreibtisch wie den ich jetzt so ungefähr sehe, und sitzen dann von früh um 9 bis Abend, bis quasi die Sonne untergeht und schreiben und schreiben und schreiben.
Ja, schon, ja.
Das ist ein unglaubliches Pensum.
Ja, das ist es schon, aber es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen weniger diszipliniert geworden jetzt. Mhm. Aufs Alter, aber schon noch, ich schreibe schon eigentlich wie so ein Bürogummi, sagen wir.
Wie ein was?
Wie ein Bürogummi, sagen wir denn. Ein Bürogummi. Das sind die Bürolisten, die dann dieses, naja, am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag und arbeiten. Und ich habe ein Pensum, dass ich aber natürlich nicht immer einhalte, aber ich möchte immer 1000 Wörter schreiben im Tag. Mhm. Und das schaffe ich längst nicht immer. Aber dann weiß ich wenigstens, was ich nicht geschafft habe, wie viel weniger das es ist. Und manchmal bin ich auch ganz zufrieden, wenn ich einen Dreh gefunden habe, eine Entwicklung oder so, dann können es auch 200 Wörter gewesen sein, dann bin ich trotzdem zufrieden. Aber so, um so ein Gefühl zu haben, wie viel ich schreibe, auch wie viel ich, wie lange ich haben werde an der Geschichte und so, das finde ich eine gute Regel. Eine andere gute Regel ist auch, und das verzögert manchmal die Aperitivstunde, nicht aufhören, bevor man nicht weiß, wie es am nächsten Tag weitergeht. Das ist ein guter Trick, weil wenn man am Morgen kommt und mehr oder weniger weiß ich schon, wie die Geschichte weitergeht, aber in welchen Schritten, in welchen kleinen Schritten, das weiß ich natürlich nicht. Und wenn ich das nicht weiß am Morgen, dann gibt es zwar nicht eine Schreibblockade, aber man verliert viel Zeit dann mit sich überlegen. Man kann da nicht einfach sich hinsetzen und weiterschreiben. Also versuche ich zu wissen am Abend, wie es am nächsten Tag weitergeht.
Haben Sie denn Beispiel jetzt bei Elefant wieder, Sie haben ja erst schon gesagt, ne, den Anfang hat man und das Ende haben Sie auch und Sie wissen so ungefähr, wo es dazwischen hin und her geht? Also haben Sie so eine Art einseitiges Treatment oder sowas, also was man so als Beschreibungstext lesen könnte?
Ja, ich habe, je nachdem, wie komplex die Geschichte ist, die dunkle Seite des Mondes habe ich sehr detailliert ein Treatment gemacht, also wie ein Drehbuch-Treatment. Mhm. Und dann andere Geschichten ist das ein bisschen gröber. Also ein Gerippe muss ich schon haben. Es gibt in jeder Geschichte einen oder zwei Wendepunkte, die muss ich schon kennen und wissen, ja, da ist eine erste Etappe und dann passiert etwas. Oder es passiert nichts, wenn etwas passieren sollte oder so. Da gibt es verschiedene Arten. Aber es ist sehr hilfreich, wenn man das ein bisschen weiß. Also ich kann nicht nur Anfang und Schluss sagen und dazwischen ist ein Pudding.
Sie sagten mal, dass das zum Thema Schreibblockade, weil Sie es gerade angesprochen haben, dass es das im Grunde nicht gibt, weil ein Schreiner kann ja auch nicht sagen, er hat eine Hobelblockade. Und das ist, also das hört sich natürlich auch sehr handwerklich an, was ich auch so raushöre, dass sie so arbeiten. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, jetzt sind sie mit jemandem wie Benjamin von Stuttgart-Barre befreundet, der ja nachweislich sehr, 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 sehr lang braucht, um ein neues Buch zu schreiben. Also zwischen Soloalbum und Panikherz, ich glaube, das waren knapp 20 Jahre, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Was merken Sie, machen Sie anders oder macht er anders als Sie, wenn wir ihn jetzt mal so als ein Beispiel nehmen?
Das ist schwer zu sagen. Er lebt halt sonst noch. Also
stark.
Nicht wie ich. Ich bin dann, ja, das ist dann schon ein bisschen reduziert. Ich habe mir das nicht überlegt, aber wenn Sie mich jetzt dazu zwingen, kann ich ja versuchen, eine Theorie zu entwickeln. Ja, auf die Gefahr hin, dass ich einen bösen Anruf bekomme. Er schreibt halt viel über sein Leben. Das ist sehr inspiriert von seinem Leben. Das heißt, da muss man halt ein bisschen leben, um wieder was schreiben zu können, oder? Ich schreibe erfundene Sachen. Meine Geschichten sind sehr, sehr fiktiv. Man erfährt über mich selbst nicht sehr viel. Und er ist mit sich schonungslos beim Schreiben. Dadurch wird es bestimmt auch emotional viel, viel happiger. Es ist eine große Selbstenthüllung. Mich berührt, also ja, wenn ich schreckliche Schicksale von Leuten beschreibe, riesige Eingriffe in deren Persönlichkeit, in deren Identität, trifft es mich nicht als mich selbst, sondern es betrifft meine Figuren. Deswegen ist, glaube ich, mein Schreiben eine ganz andere Disziplin als seine. Mhm. Ich beneide das manchmal, aber man beneidet ja immer die anderen, oder?
Es gibt, ich kenne wenig Menschen, die sagen, ich beneide mich selbst.
Ja, ja. Ich auch, ja, sehr rar. Ich glaube, das ist vielleicht die
Sache. Jetzt haben wir bei ihm ja so ein, das ist jetzt vielleicht mal so ein Extrem, aber es gibt ja wirklich Menschen, die dann wirklich ihrer Art zu schreiben näher kommen, nämlich sich Sachen ausdenken und die dann vielleicht wirklich eine Schreibblockade haben, nicht in dem Grund, weil sie irgendwie nichts erlebt haben oder noch was Neues erleben müssen, sondern weil sie irgendwie nicht weiterkommen. Jetzt haben Sie erst schon so schöne Ratschläge gegeben oder so schöne, wie haben Sie es genannt, Regeln oder so, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Was hilft oder was könnte helfen, wenn der Schreiner eben nicht mehr hobeln kann?
Der also Schreibschreiner. Zuerst möchte ich mich entschuldigen für die Hobelblockade. Ich war da manchmal ein bisschen arrogant. Ich habe auch mal gesagt, als die Schreibblockadenfrage kam, habe ich gesagt, ich kann mir das nicht leisten. Eine Schreibblockade.
Stark. Sympathisch, sehr sympathisch.
Ja, aber es ist natürlich ein bisschen von oben herab. Und vielleicht habe ich gesagt, ein Schreiner kann sich auch keine Hobelblockade leisten. Oder?
Ja.
dass vielleicht habe ich das aus meiner Zeit aus der Werbung, da musste am Abend etwas auf dem Blatt stehen. Ich konnte nicht sagen, mir fehlt die Inspiration, ich kann jetzt diese Käseanzeige nicht schreiben oder so. Ich habe es halt sehr betont als Handwerk. Ich finde auch, dass es ein Handwerk ist, und ich habe mich immer genervt über die Mystifizierung des kreativen Prozesses. Aber natürlich weiß ich inzwischen auch, dass es so etwas gibt, und es ist auch nichts, um sich darüber lustig zu machen. Ich habe mich über die Schreibblockade nur lustig gemacht. Das war gegen die Schreibblockade. Ich denke, vielleicht auch das meine Bekämpfung der Schreibblockade. Ich habe sie nicht ernst genommen. Aber ich wollte damit nicht mich über Leute lustig machen, die unter diesem Phänomen leiden.
Das heißt, der Ratschlag ist, sich über die Schreibblockade lustig zu machen.
Ja, sie nicht ernst zu nehmen. Also mein Ratschlag ist auch nicht sehr originell, aber hat mir immer geholfen, sich selbst nicht ernst nehmen, ist kein schlechter Tipp. Ich glaube, viele Leute nehmen sich zu ernst. Ich habe auch viele Künstler, Regisseure, Maler, Schriftsteller, mit denen habe ich schon so gelacht, die haben sich so selbst verarscht, die waren so ironisch. Sobald das öffentlich wurde, war jemand Fremder dabei oder jemand von den Medien oder so, Bierernst. Und die haben immer gesagt, wenn du dich selber nicht ernst nimmst, dann nehmen dich die anderen auch nicht ernst. Da haben die vielleicht schon recht. Mach's doch nicht. Ist kein schlechter Punkt.
Also bei denen, ich glaube, bei dem, was ich so über sie gelesen oder gesehen habe, das ist ja schon, sie machen sich ja nicht über ihre Arbeit lustig oder so. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn man das so lapidar hin irgendwas, sondern man merkt ja auch, also sie sagen ja auch erst, sie finden es überhaupt gar keine Beleidigung, wenn jemand sagt, das ist Unterhaltung, sie wollen das sein. Das heißt, sie nehmen das ja auch total ernst. Also wenn jemand sagen würde, vermutlich, keine Ahnung, das war jetzt langweilig, dann wäre wahrscheinlich etwas, was Sie, also das soll ja Unterhaltung eben nicht sein. Unterhaltung muss ja vor allen Dingen Spaß machen und unterhalten und dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, und dann hilft Ihnen natürlich auch Ihr Auftreten. Wenn ich das bei Lanz sehe, dann ist sofort klar, da ist jemand, der ist Autor, nimmt sich auch ernst als Autor. Also so, selbst wenn er vielleicht einen Witz hat und dann dem Lanz erklärt, wie man eine Krawatte binden kann und so weiter. Also das würden andere Autoren dann vielleicht nicht machen, die wären sich dann zu fein dafür, aber das macht ja die Arbeit in keinster Weise lächerlich, sondern gar nicht, sondern macht sie eigentlich sogar noch ein bisschen größer, wenn man so ein bisschen die Distanz irgendwie sieht.
Ja, vielleicht, aber es ist natürlich bei mir nicht so wahnsinnig überlegt, das alles, aber das ist schon ein bisschen meine Einstellung dazu. Ich habe auch beim Schreiben die Einstellung, das Vertrauen habe ich immer bis jetzt gehabt, dass ich am Abend steht da etwas. Ich vertraue darauf, dass wenn der leere Bildschirm ist, dass der am Abend nicht mehr leer ist. Ich glaube, wenn man diese Zweifel hat, dann wird es schwieriger. Fällt mir etwas ein, kriege ich einen Satz zustande oder so. Das darf man nicht haben. Allerdings ist das nicht immer gut, was ich am Abend auf dem Bildschirm habe. Und ich, Ich mache aber dann auch nicht den, für mich wäre das ein Fehler, am nächsten Tag, dass ich das überarbeite, was ich im Vortrag geschrieben habe. Dann komme ich auch nicht mehr vom Fleck, oder? Aber ich weiß, da gibt es in diesem Manuskript, da habe ich ungefähr eine Ahnung, wo es Schwächen gibt. Und dann, wenn ich die erste Fassung habe, dann mache ich mal mich hinter die Schwächen. Dann kriegt es meine Frau zu lesen, die macht sich auch nochmal gewaltig hinter die Schwächen. Und dann erst kriegt es meine Lektorin, die sich auch nochmal hinter die Schwächen macht. Also, aber man kommt sonst schon nicht vom Fleck. Oder ich komme, eben mich treibt immer die Frage oder die Neugier, wie geht es weiter? Im großen Bogen weiß ich das schon, aber im Detail weiß ich es nicht. Und das will ich wissen.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch eine App vorstellen, die ich immer wieder nutze und die, wir sind ja heute bei Büchern und Lieblingsbüchern, zu meiner Lieblings-App zählt. Und zwar ist das Blinkist. Vielleicht habt ihr euch auch vorgenommen, gerade jetzt, wo man theoretisch mehr Zeit zu Hause verbringt, auch mehr zu lesen. Wenn ihr aber dennoch einfach nicht dazu kommt oder euch nicht das richtige Buch einfällt oder euch nicht so richtig entscheiden könnt, dann solltet ihr Blinkist ausprobieren. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Titel dazu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder zu lesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Ich benutze Blinkist immer, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in nur kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Für euch, liebe Hörerinnen, gibt es wieder einen Rabatt und zwar auf blinkist.de/hotematze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahres Abo Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich 7 Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man blinkist.de/hotematze und da gibt es dann den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und nun zurück zu Martin Suter.
Wenn man anfängt zu schreiben oder wenn man anfängt, also das muss ja nicht malen, was auch immer es ist, dann geht es ja hat man ja einen Antrieb und es geht auch am Anfang sehr darum, davon auch leben zu können. Und jetzt nehme ich mal an, dass das dass es reicht finanziell, dass sie verschiedene Wohnsitze und so weiter und so fort, das ist ja auch wurscht. Wissen Sie, was sie antreibt?
Also schon da. Also ja, ich habe eine Vorliebe für ein etwas luxuriöses Leben. Das heißt, also wenn ich jetzt nicht davon leben könnte, vom Schreiben, würde ich es aufhören. Also es ist nicht so, dass es mich einfach treibt zum Schreiben, ich es nicht aushalte, ohne zu schreiben. Wurscht, ob es jemand liest oder nicht. Ich bin gar keiner von denen. Ich will schon, dass das möglichst viele Leute lesen.
Und, das verstehe ich. Also das kommen wir auch noch zu dem Thema Website. Da haben Sie auch was dazu gesagt. Aber ist es finanziell noch ein Antrieb für Sie? Also spielt das überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das eher, dass das viele Leute sehen, eine Art der Bestätigung für die eigene Arbeit, die aber gar nicht mit dem Finanziellen zu tun hat?
Nein, das hat ja also das Finanzielle. Es ist nicht so, dass ich ein Vermögen angehäuft hätte. Ich bin immer leicht besser im Geld ausgeben als im Einnehmen. Und das ist schon.
Ein schöner Satz, das wissen Sie auch, ja.
Nein, den habe ich noch nie gesagt.
Der ist ja aber sehr gut.
Und so, also das gebe ich gerne zu. Ich habe schon auch mit sehr wenig Geld gelebt in meinem Leben, aber schon immer im Hinblick darauf, dass das ein vorübergehender Zustand ist. Ich würde, ja, also ich habe das auch nie richtig geglaubt bei den Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, ist mir egal. Ich schreibe für mich oder für die Literatur oder so, ist mir egal, wie kommerziell erfolgreich das ist oder nicht. Da bin ich auch wieder sehr auf der Seite von Somerset Maugham.
In welchen Verhältnissen sind Sie aufgewachsen? Das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht.
Ja, so in einer Mittelstandsfamilie.
Und hatte die Familie Geldsorgen?
Ja, also wenn mein Vater die Rechnungen zahlen musste, musste ich ihm 2 Whiskys bringen. Schon als kleiner Junge, und ich habe ihm immer Doppelte gemacht. Und es gab dann den Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, so, jetzt übernehme ich das. Weil er hat, glaube ich, ziemlich ein Chaos angerichtet. Nein, es war, also Geld hat schon eine Rolle gespielt, aber nicht, also wir wohnten in einem Doppel-Einfamilienhaus. Mhm. Mein Vater war Direktor in einer Filmkopieanstalt. Wir fuhren einen Opel, also Mittelstand. Aber mein Vater kam aus einer Familie, die dann so mehr in der Gegend vom letzten Weinfeld war, aber verarmt.
Der mit 14, 15, 16 hat Ihnen ein Lehrer gesagt, hat Ihnen Ihre Geschichte vorgelesen und Sie haben gemerkt, dass Sie das gut können. Und haben dann, wollten dann Schriftsteller werden, sind quasi in die Werbung abgerutscht, um mal die ganz Kurzgeschichte zu machen, haben dann aber dennoch weiter, das habe ich auch auf Ihrer Webseite gesehen, zum Beispiel einen Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht, also sind schon der Sache treu geblieben. Also wollten jetzt nicht ein stinkreicher Werber sein, sondern auch immer noch das Schreiben. Dann haben Sie für die Geo geschrieben. Und dann hatten Sie das Angebot für die Kolumne. Und der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, musste Sie regelrecht, Jörg Ramschbeck,
ja.
Musste Sie überreden.
Ja.
Warum?
Ja, weil er hat mir angeboten, im Auftrag des damaligen Besitzers der Weltwoche, den ich kannte, weil er ein Freund und Sponsor von Daniel Schmid war und ich für Daniel schon als Ghostwriter für sein Paradiesbuch gearbeitet habe und das Jenatsch-Drehbuch geschrieben habe, das hatte beides war finanziert von dem Beat Kurti, heißt er. Und der Kurti hat, als er gehört hat, dass ich aufgehört habe, Werbung zu machen, hat dem Ramsbeck, der damals Chefredakteur, gesagt, ruf den an und frag ihn, ob er eine Kolumne schreibt für den Wirtschaftsteil. Und dann hat er mich wirklich angerufen, eine Kolumne für den Wirtschaftsteil. Habe ich gesagt, ich habe jetzt gerade aufgehört, regelmäßig zu arbeiten. Ich mache mich jetzt nicht. Ich will jetzt Schriftsteller werden, endlich. Und ich schreibe jetzt nicht jede Woche eine Wirtschaftskolumne. Ich habe mich nie interessiert für Wirtschaft. Und er hat dann gesagt, ja, weißt du, wenn du probierst doch mal, aber wenn dann alle sagen, oder wenn du nur nach einem Monat wieder aufhörst, dann sagen alle, das ist sehr unprofessionell, was die da machen. Ein Kolumnist, nach einem Monat gibt er wieder auf. Schreib's doch 3 Monate, dann kannst du es wieder aufgeben. Und das war eine gute Idee. Plötzlich, dann hatte ich das Glück, auf diese Form zu stoßen, diese Dramulette. Und dann hat es mir Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel Geld verlangt. und das auch bekommen. Ich habe so viel Geld verlangt, weil ich, damit ich nicht mehr absagen muss. Sie sagen, ja, nein, das ist sonst zu viel, aber nein. Der hat gesagt, der Kurti wahrscheinlich, ja, das ist okay, das zahlen wir dem. Und so ist das dann entstanden und so habe ich es, glaube ich, 15 Jahre oder so habe ich es geschrieben, jede Woche. Ja, und dann habe ich es aber nie mehr vermisst, als ich habe es dann aufgehört, auch aus finanziellen Gründen. Ich war dann beim Tagesanzeiger-Magazin und dort hat mir dann der Rees Strehle, der damalige Chefredakteur, gesagt, ich kann dich nicht mehr halten. Oder? Ich hatte dann, ich glaube, 2.400 Franken pro Kolumne
wow.
bekommen. Oder? Ich kann das nicht, ich kriege das nicht mehr durch bei meinem Vorgesetzten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ich kann nicht Business Class, eine Kolumne wie Business Class haben. Und jetzt drückt ihr mir das Honorar. Dann habe ich eine Kolumne geschrieben nach diesem Gespräch und die Pointe weggelassen und geschrieben, diese Pointe fiel den Sparmaßnahmen des Tagesanzeiger Verlags zum Opfer und der Rees Strehle hatte die Größe, das auch so zu drucken. Und ich habe dann gesagt, ja, also jetzt mache ich es noch. Ich hatte auch eine Kündigungsfrist, 2 Monate, und dann höre ich auf. Und dann habe ich aufgehört und nie hatte ich einen Albtraum. Jetzt hast du die Kolumne vergessen oder so. Nie. Und jetzt schreibe ich das wieder, 2-mal die Woche. Und ich habe gedacht, das schreibst du nie mehr. Aber jetzt macht es mir wieder Spaß. Ich schreibe den Gary Weibel einmal im Monat. Mhm. Und 2-mal die Kolumne. Habe natürlich etwas vergessen in der Zeit. Wenn ich das jetzt seit vielleicht 15 Jahren den Gary und vielleicht 12 Jahre die Business Card nicht mehr schreibe, habe ich gar nicht mehr. Sind die Leute, die das gelesen haben, die sind jetzt vielleicht schon zu alt und die Jungen kennen das gar noch nicht, oder? Also muss ich wieder hoffen, dass langsam ich wieder eine Stammleserschaft gewinne. Aber es sieht so aus, als funktioniert das. Also, wenn es manchmal Bing macht, hier in meinem Ohr, ist es sehr gut möglich, dass ich einen neuen Abonnenten habe.
Ah, das ist doch, also ich fand es wirklich, also auch mit der Webseite, ich habe es durch Benjamin von Stuttgart-Barre mitbekommen, dass es die gibt, weil er irgendwie natürlich da auch sehr doll darauf hingewiesen hat. Und ich finde die Webseite auch super, total, macht total Spaß, sich anzugucken. Ich habe mich aber genauso gefragt, ich dachte, okay, es sind so zwei Sachen, die mich fasziniert haben. Zum einen sind Sie, glaube ich, nachweislich einer der meistgelesenen Autoren, die es so, wir sagen jetzt mal hierzulande, die Schweiz gehört jetzt mal kurz zu Deutschland. Und Sie sagten aber, die Bücher werden weniger verkauft, was normal ist, so ist die Zeit. Und Sie wollen aber gelesen werden. Und haben gesehen, dass es digital stattfindet. Also ich habe mir dann gedacht, toll, dass jemand dann irgendwie sagt, ich will ja trotzdem, es könnte Ihnen ja auch egal sein. Ne? Also es reicht ja mit den Büchern, würde ich mal behaupten. Und dann kämpfen Sie so, dass sie auch auf diesen kleinen Bildschirm landen. Und natürlich höre ich dann den Podcast und lese das auf den kleinen Handybildschirm. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, nee, ich mache das nicht umsonst. Ich veröffentliche das nicht einfach for free, sondern meine Kunst hat einen Wert. Was ja eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen ist in der ganzen Freenet, alles ist umsonst, jeder Artikel, niemand muss mal irgendwas bezahlen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert, dass sie das so einerseits diesen Drang hatten oder haben, gelesen zu werden, auch von den Jungen. Ja, also relevant zu bleiben und gleichzeitig aber zu sagen, nee, es ist nicht umsonst. Und obwohl die Jungen sind ja alle gewohnt, dass es alles umsonst ist. Nehmen Sie mich mal mit in den Prozess, dass dieses so, ach, hat ja irgendwie sowas so Bock haben nach wie vor, Lust haben.
Ja, ja, das habe ich schon. Und ich habe ein Jahr lang das mit einer anderen Agentur gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es dann schon gesehen haben. Das war...
Nee, ich glaube nicht.
Das war nur typografisch und die Typo hat so sich dann, ist so zerfallen oder wieder entstanden. Und das war alles sehr schön. Aber die Typografie hat den Inhalt zugeschüttet. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, diese Agentur, was ich eigentlich, ich will die Leute unterhalten. Und das kommt so literarisch daher. Das ist zwar sehr schön, wunderbare Typo und so, aber ich bin das nicht und meine Leser sind das auch nicht. Wir haben uns dann getrennt und ich habe mit einem Grafiker und Kreativdirektor, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe schon, den habe ich wieder gefragt. Er ist jetzt 66, hat ein Atelier von 3 Personen, er und 2 junge Grafikerinnen, die, glaube ich, beide noch nicht 25 sind. Und das ist eine wunderbare Kombination, diese Weisheit und diese Frische zusammen, oder? Und die haben mir das designt. Und dann habe ich einen 23-jährigen Programmierer gefunden, den Johannes Zeller. Der andere heißt Berko, habe ich den Namen nicht erwähnt. Der mit Freelancer aus der ganzen Welt programmiert, das sehr effizient macht, schnell, sehr flexibel ist und so weiter. Aber natürlich, wenn man das so machen will, dann kostet das etwas. Es ist nicht so, dass ich das selber bastle und das gratis machen könnte. Ich lege da drauf. Ich habe einen ausgerechnet, haben wir wann, wenn das jetzt so sich so weiterentwickelt, wie es ist, wann habe ich das erste Mal etwas verdient daran? Das ist im November dieses Jahres, dann habe ich 180 Franken verdient, aber ich kriege ja kein Gehalt dafür oder so. Mhm. Diesen Entscheid, dass das etwas kostet, habe ich gefällt, weil ich könnte sonst nicht in einer Qualität anbieten, die meinen Leserinnen und Lesern gefällt und sie unterhält. Und ich finde, 5 Euro oder vielleicht, wenn man ein Jahresabonnement nimmt, dann ist es, glaube ich, noch 4,20 Euro oder so im Monat. Da kriegen sie nicht mal ein Latte Macchiato dafür, oder?
Ich finde es interessant, dass es, ich kenne diese Art, Autoren machen Paid-Content nur aus Amerika. Ich kenne das eigentlich überhaupt nicht in Deutschland. Und fand es interessant, dass da so ein älterer Herr wie Sie das dann macht und so modern und so frisch ist und aber auch mit dem Anspruch, auf den mobilen Geräten gelesen zu werden.
Ich will nicht, dass das mich reich macht. Ich will, dass das etwas Selbsttragendes wird. Ich will auch mir leisten können, Gastautoren und Gastkolumnistinnen zu engagieren. Und natürlich das zu bezahlen, nicht als Freundschaftsdienst. Und natürlich muss man die Designer, die das machen, und die Programmierer, die das machen, vor allem die Programmierer, das ist eine sehr aufwendige Arbeit, das zu programmieren. Und ich habe dann immer so Sonderwünsche. Ich will dann ein animiertes Poesie-Ping-Pong. Mhm. Und ich will... dass wenn man die Bilder oder die Manuskripte anklickt, dass die groß werden, damit man die auch lesen kann. Das kostet halt alles etwas. Und da habe ich mich jetzt halt für alle meine Kolleginnen und Kollegen geopfert und mache jetzt diese Pionierarbeit und hoffe, das wird dann mit der Zeit normal, dass man halt...
Ich glaube, das wird voll normal werden. Also ich meine, klar, gerade jetzt, ne, wenn wir jetzt schauen, dass live Sachen wegfallen werden, dass wir wahrscheinlich, keine Ahnung, dass es ein paar Möglichkeiten anderer Veröffentlichungen wie Hörbücher und Hörbuchverkäufe zurückgehen, weil die jetzt irgendwie gestreamt werden und so weiter. Also es muss ja Möglichkeiten geben und ich finde das großartig, dass sie das machen und das ist und ich finde auch den Preis und alles das ist super. Also es ist Pionierarbeit auf jeden Fall und ich habe mich sehr gewundert, dass die Pionierarbeit von einem älteren Herrn mit Anzug kommt und nicht von einem 30-jährigen jungen Autoren. Bereuen Sie es ein bisschen, dass Sie erst so spät angefangen haben, sich zu trauen, Autor zu sein?
Nein. Ich habe eigentlich großen Spaß gehabt an allen anderen Dingen. Also halt mal als Reisejournalist, mal als Freelancer.
Haben Sie sich das am Anfang nicht zugetraut? Also halten Sie sich, also hat das was mit Mut zu tun? Sie haben das ja auch immer mal so ein bisschen aufs Geld geschoben und ne, dass sie sich ihren Lifestyle und so weiter, aber irgendwie ist es ja auch eine Frage von Mut, dann zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem. Also also wenn das schon so früh, wie gesagt, mit 16 schon in Ihnen so schlummerte und dann erst so, ich meine, wie alt waren Sie, als Smallbird erschienen ist? Ich glaube 50?
Noch nicht ganz, aber schön über 40. Aber ich war in einer Situation ich war schon mal verheiratet und meine Frau, die war jünger als ich. Ich habe die kennengelernt, da war sie vielleicht 17 und ich 18. Und das war noch so Zeiten, ich konnte noch nicht, wie ich das heute gekommen hätte mit 18, einfach mit der Frau zusammenleben, sondern ich musste die heiraten und ich konnte die nicht heiraten mit ihrem alten konservativen Vater, ohne einen Beruf zu haben. Also musste ich einen Beruf finden und habe dann das entdeckt, das mit dem Werbetexte. Ich wusste schon, dass ich es mit Schreiben zu tun haben musste. Und war ich halt in einer Situation. Ich wusste, ich kann nicht einfach leben vom Schreiben. Also das Risiko kann ich nicht eingehen und ich habe auch nicht, ich hätte nicht gewollt, dass jetzt meine Eltern mich unterstützen müssten, damit ich überleben kann und Schriftsteller werden. Und ich wollte nicht, ja, so als Spitzwegkünstler im Kämmerchen leben. Ich wollte schon ein bisschen Geld haben. Das war zwar nicht viel, aber das war meine... Also ich muss noch so sagen, ich habe auch Schriftsteller gekannt, die ganz konsequent gesagt haben, so, ich bin Schriftsteller, fertig. Ich gebe meinen erlernten Beruf auf, ich bin jetzt Schriftsteller. Mhm. Und es ist mir egal, ob ich dann von der Literaturförderung mal eine kleine Spritze bekomme. Und es ist mir egal, wenn immer meine anderen Kumpel mir das Bier bezahlen müssen. Ich bin Schriftsteller und ich habe das immer bewundert. Aber ich hätte es mir nicht zugetraut, diesen Verzicht auf alles Lustige.
Was sagen Sie jemandem, der jetzt Anfang 20 ist und unbedingt schreiben will und also jetzt auch in der jetzigen Zeit, Sie haben die ja auch sehr kennengelernt und lernen sie gerade kennen durch Ihre Tochter, durch sowas wie die Webseite, würden Sie dieser Person sagen, mach erstmal eine Lehre oder arbeite erstmal? Oder was würden Sie so einer Person sagen, die jetzt gerade so damit struggelt und sagt, ah, ich weiß nicht, soll ich mir das trauen, soll ich das nicht trauen? Ich will eigentlich schreiben.
Oder Musik heute machen. Würde ich sagen, probier es. Und versuch dich, deine Verpflichtungen möglichst niedrig zu halten. Und so, also das würde ich, heute würde ich sagen, versuch es.
Sie haben mit Mitte 20, sind Sie Werbetexter geworden, sind ja sehr erfolgreich auch geworden schnell, also sind ein Creative Director geworden, dann irgendein auch ein Direktor von so einem Werbeboard waren Sie auch.
Art Directors Club, ja.
Art Directors Club, so, Entschuldigung, das habe ich so abgetan, ja. Die Frau Ihres Lebens mit 27 gefunden, dann erste Buch geschrieben, richtiger Bestseller, direkt verfilmt mit Gérard Depardieu. Also ist, man könnte sagen, läuft. Wenn der was anfängt, dann funktioniert es. Was übersehe ich da? Also was ist quasi eine Frage von Roger Willemsen, der fragte mal jemanden, was steht auf der Liste der Misserfolge ganz weit oben?
Ja, ich hänge die natürlich tiefer, die Misserfolge, als die Erfolge.
Das ist gut.
Es gibt zwei gescheiterte Romane. Und
die aber nicht veröffentlicht wurden, oder?
Die nicht veröffentlicht wurden, nein.
Ja.
Es gibt schon zum Beispiel ein Thema, das mich sehr zurückgeworfen hat und immer noch zurückwirft, ist eigentlich nicht ein Podcast-Thema, aber ich kann es ja am Rande erwähnen. Eines unserer zwei Kinder ist gestorben. Mit 3 Jahren erstickt und beim Essen. Und das ist natürlich etwas, ich kann es nicht als Misserfolg bezeichnen, aber als schwerer Schlag, der natürlich alles im Grundsatz in Frage gestellt hat und etwas, das nicht weggeht, das ist etwas, das mit dem man versuchen kann, Leben zu lernen. Aber das ist eine Seite, ich habe es immer bezeichnet als der Neid der Götter. Nicht, dass alles gelingt, ihm es geht so gut und so und jetzt zack.
Glauben Sie an sowas wie so Karma ernsthaft?
Ja, nicht ernsthaft. Also die Glaubensfragen, ich habe immer wieder versucht, etwas zu glauben, weil ich habe die immer beneidet, die Leute, die so diesen unerschütterlichen Glauben haben und ja auch keine Dummköpfe sind. Oder? Aber es ist nicht einfach, das mit dem Glauben. Ich habe mal mit einem Mönch geredet oder so Kontakt gehabt, weil ich über so Fragen mit ihm reden wollte und wie, weil es mich interessierte, wie kann jemand so gebildet, nicht nur gebildet, auch gescheit, einfach diesen bedingungslosen Glauben haben, da habe ich manchmal mit ihm geredet. Und er hat mir etwas gesagt, was mir sehr gefallen hat, wie er das gemacht habe. So tun, als ob. Man muss so tun, als ob man glauben würde. Und dann kommt man langsam ins Glauben rein. Oder? Das hat mir immer. Also ich habe ab und zu versucht zu tun, als ob, aber es gibt dann schon Rückschläge, die einen dann lernen. Oder? Vielleicht braucht es zu viel Fantasie, um wirklich zu tun, als ob.
Da haben wir wieder das Thema Sein und Schein.
Ja,
ist doch krass, wie sich das durchzieht.
Ich hab das lange nicht gemerkt. Es ist an einer Lesung gewesen, vielleicht nach meinem dritten Roman oder so, dass ich nach der Lesung, da gibt es manchmal so Leserfragen, und da hat mich ein junger Mann hat gefragt, was ist denn Ihr Thema? Und ich habe gesagt, ich habe kein Thema. Das habe ich nicht. Entschuldigung, kann ich nicht beantworten. Und dann kam er nachher beim Signieren, kam er zu mir und hat gesagt, aber ich weiß, was Ihr Thema ist. Und ich ganz verwundert, was ist mein Thema? Schein und Sein. Und ich habe an Ort und Stelle habe ich kurz überlegt und gesagt, Sie haben recht, ich habe es noch nicht gemerkt.
Gibt es, wenn Sie das schreiben, also wenn Sie, und dann kommen wir auch zum Ende langsam, die merken Sie, dass Sie gerade, dass das, also bei die Dunkelseite des Mondes, merken Sie, dass Sie da gerade an was dran sind? Also merken Sie, jetzt hier ist irgendwas anders als bei anderen Romanen?
Nein, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass das, an dem ich gerade schreibe, das Beste ist. Sind auch immer, was ist Ihr Lieblingsroman? Ist eigentlich immer der neueste.
Okay.
Ich merke schon nicht, also ich habe diese leider schon oft erwähnte, diese Messlatte. Ich muss immer denken, würdest du das gerne lesen? Ich will Romane schreiben, die ich gerne lesen würde. Und ich habe eigentlich immer spannende, unterhaltende Autoren gemacht. Und das mussten nicht, also das konnte auch E.T. Hoffmann sein, ein unglaublich spannender Thriller-Autor.
Ich finde das aber total richtig, also so diesen sich als ersten Leser, Leserin, als ersten Kunden für irgendwas, was man weiß doch eh nie, also und jetzt glaube ich in der Zeit sowieso gar nichts mehr. Also deswegen ist doch, da kann man sich wenigstens darauf verlassen, dass man dann eine Person hat, die dann am Tag der Veröffentlichung losgeht und sagt, ich kauf's mir.
Ja.
Also und ich empfehle es wahrscheinlich auch weiter. Mhm. Also das, ich finde das total richtig, dass so als, also wenn man das, also ich glaube, die größere Schwierigkeit ist vermutlich immer zu wissen, was man will. Also würde man das wirklich lesen oder nicht? Und ist man wirklich ehrlich in dem Moment oder macht man sich gerade was vor? Ja, das finde ich schon sehr gut, aber dafür gibt es ja dann Lektoren und Frauen und also Ehefrauen, die einem das dann sagen, dass sie das Gefühl haben, na, das würdest du nicht lesen, glaube ich. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Mhm. Oder schnellere. Sie haben gerade schon von Büchern gesprochen und Sie lesen wahnsinnig viel. Welches Buch würden Sie, wenn ich Sie um ein Buchgeschenk bitten würde, würden Sie mir schenken?
Ich lese wahnsinnig viel, haben Sie gesagt.
Ja?
Nein, ich lese nicht
viel. Nein?
Nein.
Das haben Sie zumindest im Gespräch mit Stuttgart Bache behauptet.
Da habe ich, aber das war witzig gemeint, oder? Er hat mich
Bas Kast.
Bitte?
Er hat Sie mit Bas Kast konfrontiert. Ja.
Ob ich da, ja, und dann habe ich geantwortet, ich lese so wahnsinnig viel, dass ich es gar nicht weiß. Und vielleicht habe ich es sogar geschrieben.
Genau, ja.
Nein, ich lese nicht viel. Ich habe früher viel gelesen. Aber ich kann zum Beispiel im Bett nicht mehr lesen, weil ich einschlafe. Das, ich weiß nicht, ob das alle älteren Leute haben, aber ich kann das nicht mehr. Nein, ich komme nicht nach. Ich bekomme auch alle Bücher von Diogenes geschickt. Ich könnte nur noch lesen, wenn ich das würde.
Na, der Almen liest ja gerne in seinen Geschichten oder in ihren Geschichten liest der Almen ja gern.
Der Almen ist ein Allesleser, ja, der liest jeden Prospekt.
Im letzten Buch hat er ja Stuckrad-Barre gelesen.
Genau.
Komisch. Was würde er denn jetzt lesen? Machen wir es dann vielleicht mal so.
Der Almen, was würde er jetzt lesen? In der Almen ist einer, der alles liest. Kommt ganz darauf an, wo er ist. Er sieht einen. Vielleicht würde er jetzt gerade den Manufaktum pro Katalog lesen. Der Manufaktum Katalog. Ich lese da manchmal drin, weil die haben eine so gepflegte Beschreibung dieser Produkte. Haben Sie das auch mal beachtet? Nicht nur die Bilder anschauen, Sie müssen mal die Produktbeschreibung lesen. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich bin ein früher Manufaktum-Leser.
Was ist Ihr Lieblingsbuch? Der Manufaktum-Katalog.
Ja?
Herzliche Grüße, Ihr Martin Suter.
Ja.
Ja, gut.
Ja,
danke für das Geschenk, finde ich gut, das Buch, das nehme ich. Es wäre auch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk tatsächlich, so ein Manufaktum-Katalog für so ein...
Ja, Sie müssen mal lesen, wie das beschrieben ist, wozu das, wie sind die Produkte gemacht, mit welchen Nadeln sind diese Nähte genäht. Es ist unglaublich gut. Das sind Leute, früher dachte ich, dass nur ein Mensch, der das macht, inzwischen... denke ich, das gibt wahrscheinlich eine ganze Schule, aber der Produktbeschrieb, etwas vom Schwierigsten im Beruf des Werbetexters, die sind so elegant, fachkundig und literarisch. Ich empfehle allen, den Manufaktum-Katalog zu lesen.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Golf. Gut. Etwas, das ich nie gedacht hätte, dass ich das je spielen würde. Aber dann hat meine Frau mal angefangen damit. Und dann hat sie gesagt, komm, probier es doch auch mal. Und das ist jetzt eben so eine... Das ist vielleicht das, wofür es nie zu spät ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen.
Golf zu spielen Golf. Oder auf Ihre Frau zu hören?
Ja, beides, ja. Tennis ist ja auch ein Alterssport, aber da ist es dann mal zu spät, es zu lernen. Tennis ist nur ein Alterssport, weil man lernt zu zählen immer noch. Es ist gut für das Gehirn.
Da werden wir beide Mathe-Genies, da werden wir nochmal richtig gefordert.
Genau, ja.
Und die letzte Frage, das ist immer die letzte Frage. Stellen Sie sich vor, ich habe eine große Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz für Sie reserviert. Imagination natürlich, können Sie. Und Sie dürfen entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für alle Berliner für eine Woche zu lesen sein wird. Was würden Sie jetzt draufschreiben?
Da habe ich ein Zitat aus dem Spiegel. Diesen Mann muss man wohl als den Großmeister der deutschsprachigen Unterhaltungsliteratur bezeichnen. Punkt. Sind Sie jetzt eingefroren, oder?
Nein. Also Sie würden am Alexanderplatz für alle lesbar eine Werbung für sich selbst drauf machen.
Natürlich, ja. Und unten würde stehen martin-suter.com.
Gut.
Jetzt abonnieren.
Ich muss mal sagen, also normalerweise, wenn ich an dieser Stelle UnternehmerInnen interviewe,
ja,
dann sage ich immer, bitte keine Werbung, sondern, also weil Unternehmer immer dazu
neigen. Und bei mir bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass
nein, natürlich harmlos nicht.
Deswegen diese
natürlich Sprachlosigkeit. Natürlich nicht.
Die werden sehen, das bringen etwa 3 Abonnenten ein.
Ja, man muss sehen, wo man bleibt, Herr Suter.
Ja, ja.
Also, das ist was. Ja, vielen herzlichen Dank. Also wollen Sie die Plakatwand lassen wir so oder wollen Sie noch was anderes draufschreiben?
Ja, ich habe noch ein was Ernsteres könnte ich schon auch schreiben. Sie können dann entscheiden, was Sie lustiger finden.
Wir machen einfach 2 Wochen draus. Eine Woche die Werbung, die andere Woche dann.
Aha, okay. Man kann nichts verpassen im Leben.
Na, das ist doch schön. Ist der von Ihnen?
Ja.
Ja, super. Das, vielen herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Das war doch, das hat doch richtig Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Auf der Entfernung.
Ja, ja.
Danke,
ja, danke. Ja. Und was mir aufgefallen ist, Sie duzen doch die Leute immer. Wir haben uns die ganze Zeit gesitzt.
Ja, wollen wir uns jetzt duzen am Ende? Ich würde Sie gern duzen dürfen.
Ja, 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 natürlich. Du darfst mich duzen und ich dich dann aber auch.
Ja, na klar.
Ja, ja, na, das gegenseitig. Ja.
Ich bin Matze.
Ja, Martin.
Ja, schön.
Viele Freunde haben mich Matzke genannt. Matzke.
Aber wieso Matzke?
Ich weiß auch nicht. Also von Martin, Matzke.
Ich habe ganz viele Interviews mit dir geguckt und du wurdest überall gesiezt. Und es ist, es hat wirklich, glaube ich, was mit deinem Anzug zu tun. Und irgendwie hat das so eine, glaube ich, so ein bisschen, also Anzug, Respektperson, älterer Herr. Ich wäre jetzt zum Beispiel auch nicht auf die Idee gekommen, Giovanni Di Lorenzo zu duzen. Und irgendwie, und ich habe bei dir erzählt, ich habe kein einziges Interview, außer das mit Benjamin irgendwie, das sind ja aber so Gespräche bisher gesehen oder gehört, wo du geduzt würdest.
Ja, das ist wahr. Also ich bin schon nicht ein Fan von dem, sag doch du, Sponti. Hat mir schon auch immer noch gefallen, dass man sagt, ja, jetzt wollen wir uns nicht duzen. Ich habe 2-3 Mal während des Gesprächs gesagt, jetzt muss ich das mal vorschlagen, weil es wäre ja an mir, oder? Es ist ja der Ältere, der das vorschlagen muss. Und habe es dann immer wieder vergessen.
Aber es ist doch gut, dass wir das noch geklärt haben.
Ja,
das ist doch ein Spannungsbogen.
Ja, wir machen doch das wieder mal und dann duzen wir uns von Anfang an.
Und alle fragen sich, wie geht das denn? Der ist der Erste, der den duzen darf. Ist ja unglaublich.
Ja.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, man kann in Zukunft auch mal eher nach dem Du fragen. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, ich bleib bei ihr, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr Stories schickt, wo ihr den Podcast gerade so hört. Jetzt könnt ihr so langsam wieder rausgehen. Vielleicht seid ihr gerade beim Spazieren oder beim Joggen. Ich freue mich über Instagram-Stories und ich freue mich auch über Gästevorschläge, am liebsten in den Apple-Kommentaren, denn da gehen sie nicht so schnell verloren. Vielen herzlichen Dank für den Support an Blinkist und an Heinigen. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und wie immer gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar empfehle ich euch den Smalltalk-Podcast zwischen Martin Suter und Benjamin von Stuttgart-Barre. Den könnt ihr auf martin-suter.com hören. Das sind wunderbare, launige, lustige Unterhaltungen. Ganz kurze Episoden zwischen 10 und 15 Minuten. Das kann man immer zwischendurch hören. Hat mich sehr, sehr unterhalten. Und ich habe ein paar Sachen erfahren, die ich vorher noch nicht von Benjamin von Stuttgart-Barre wusste. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt vergnügt, lest, hört und macht was Schönes mit euren Liebsten. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.